Hiroshima Tempestosa von Arthur Gordon Wolf. Der Motor meines Stuhls brummt wie ein Schwarm wilder Hummeln. Langsam fahre ich durch den weiß gekachelten Zimmerflur hinüber zum Aufenthaltsraum. Es ist noch sehr ruhig im Haus. Eigentlich, wenn ich es recht bedenke, ist es hier immer sehr ruhig. Viel zu ruhig. Doch gerade am frühen Morgen hat diese Stille etwas Natürliches, etwas Heiliges. Als ich weiter den Gang hinunterkomme, höre ich schon das Geklapper von Tellern und Besteck. Die Pflegerinnen, wir nennen sie Schwestern, sind bereits emsig dabei, die Tische fürs Frühstück zu decken, für diejenigen jedenfalls, die ihre Zimmer verlassen können. Mit leisem Quietschen biege ich um die Ecke. Aus der Durchreiche zur Küche winkt mir eine junge Frau zu, Schwester Turit. Schon zu dieser frühen Stunde ist ihr Gesicht von der Arbeit stark gerötet. Sie lächelt mich an. »Guten Morgen, Herr Jorgensen. Schon wieder auf großer Fahrt?« »Guten Morgen, Schwester Turit«, grüße ich zurück. »Wollen Sie nicht mitkommen? Heute geht's durch den Ulsfjord nach Arnöja.« Sie seufzt unglücklich. »Ach, wie gern würde ich das, aber Sie sehen ja, wie es hier zugeht. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Vielleicht komme ich ja morgen mit. Eine schöne Fahrt wünsche ich jedenfalls.« Sie winkt mir zum Abschied und ich brumme weiter zum Aufenthaltsraum. Natürlich kommt Schwester Turit nie mit mir mit. Wohin denn auch? Es ist ein kleines, morgendliches Ritual, das wir da beide spielen. Jeden Tag überlege ich mir ein neues Ziel, das ich mit meinem imaginären Schiff ansteuern will. Mal ist es Hammerfest, dann die Färöer, manchmal sogar Spitzbergen oder die Nordostpassage. Und jeden Tag lehnt die Schwester seufzend mein Angebot ab. Ein unschuldiger kleiner Flirt, den niemand ernst nimmt. Eigentlich mögen es die Schwestern überhaupt nicht, wenn die Heimbewohner schon so früh durch das Haus geistern. Bei mir machen sie aber glücklicherweise eine Ausnahme. »Es muss wohl an deiner Ausstrahlung liegen«, denke ich zuweilen mit einigem Wehmut. »Mein ganzes Leben lang habe ich nichts dergleichen besessen. Und nun, wo ich nichts mehr damit anfangen kann, versprühe ich sie literweise wie ein billiges Aftershave. Ironie des Schicksals, wie man so schön sagt.« Ich durchquere den großen, holzgetäfelten Raum, in dem bald unaufhörlich Talk- und Gameshows über den Bildschirm des einzigen Fernsehers im Heim flimmern werden. Für manche von uns ist dies die einzige Verbindung zur Außenwelt. Endlich erreiche ich mein Ziel. Es sind nicht die Färöer Inseln oder Arnöja, es ist nur der Wintergarten hinter dem Fernsehraum. Für mich ist dieser Ort jedoch weit mehr. Wenn ich wie jetzt durch die großen Scheiben hindurch auf die Landschaft schaue, fühle ich mich beinahe so, als stünde ich tatsächlich im Krähennest eines Walfängers. Das Heim steht auf einer kleinen Anhöhe, und vom Wintergarten hat man eine atemberaubende Sicht auf die mit immer grünen Flechten und Heidekräutern bewachsenen Hügel und den Uffertfjord dahinter. Ein für die Jahreszeit recht milder Wind weht durch die geöffneten Oberlichter zu mir herein. Es ist Mai. Wieder einmal. Ich schließe die Augen und atme die frische, junge Luft tief in mich ein. Das Rasseln in meiner Brust beachte ich nicht. »Wie viele Maimonate werde ich wohl noch erleben?«, frage ich mich. »Sicher nicht mehr allzu viele. Für die Ärzte grenzt es ja schon an ein Wunder, dass ich überhaupt so alt geworden bin. Ich mache mir keine großen Sorgen deswegen. Selbst wenn dies der letzte Mai sein sollte, den meine müden Augen jemals sehen werden, so akzeptiere ich das mit einem Lächeln. Ich habe mein Leben gelebt und es war, im Ganzen betrachtet, ein gutes Leben, für das ich dem Schöpfer danke. Ich war zweimal verheiratet. Die erste Ehe ging bereits nach 4 Jahren in die Brüche. Mit meiner zweiten Frau, Birgit, war ich dann aber 27 Jahre zusammen, bis der Krebs sie mir nahm. Ich habe 4 Kinder, 5 Enkel und 2 Urenkel. Wenn etwas wahr ist an den Gerüchten, dann werde ich dieses Jahr womöglich sogar noch Ururgroßvater. Wenn ich für immer gehe, dann hinterlasse ich mehr als nur ein paar zerlesene Bücher oder ähnlich dürftige Habseligkeiten wie viele meiner Mitbewohner. An meinem Grab werden viele direkte Verwandte und nicht nur ein paar Pfleger und Zimmernachbarn aus dem Altenheim stehen. Mein Dasein auf diesem seltsamen Planeten hat Spuren hinterlassen. In unseren Kindern und Kindeskindern wird ein Teil von Birgit und mir weiterleben. Zufrieden und glücklich müsste ich mich also zurücklehnen und gelassen das Ende erwarten können. Zufrieden, ja. Doch glücklich? Existiert überhaupt so etwas wie Glück, oder ist es eine reine Illusion? Dieselbe Frage könnte ich auch bezüglich der Liebe stellen, der einzigen, großen, wahren Liebe, der Liebe auf den ersten Blick. Wirklichkeit oder nur das Hirngespinst von ein paar naiven Dichtern und weltfremden Träumern? Plötzlich strahlt die Landschaft zu meinen Füßen etwas Bedrückendes aus. Ein Schleier von Traurigkeit legt sich über den Fjord. Ich weiß, dass es so etwas wie die Liebe auf den ersten Blick tatsächlich gibt, denn ich selbst habe sie erfahren, doch sie ist kurzlebig und filigran wie eine Seifenblase. In dem Moment, in dem man endlich ihre vollendete Schönheit erkennt, zerplatzt sie. Viele Menschen sehen diese Seifenblase niemals. Ich selbst musste 46 Jahre alt werden, bis mir dieses Wunder zustieß. Und zu diesem Zeitpunkt war ich bereits seit über 15 Jahren glücklich mit Birgit verheiratet. Das Erlebnis ist für alle Zeiten unauslöschlich in meinem Gedächtnis verankert. Mit den Jahren habe auch ich meinen Teil an Demenz abbekommen. So vergesse ich schon mal, meine Socken anzuziehen oder mich zu rasieren. Die Bilder aber, die ich vor fast 40 Jahren mit meiner inneren Kamera fotografiert habe, bleiben davon unberührt. Nach wie vor sind sie gestochen scharf. Leider, so denke ich manchmal. Der Vorfall, die Erscheinung, das Wunder, an das ich noch heute immer wieder zurückdenke, ereignete sich im Mai des Jahres 1961. Ja, auch damals war es Mai, allerdings waren die Temperaturen deutlich höher als heute. Kein Wunder, schließlich hielt ich mich auch fast 3000 Kilometer südlicher auf, in Bologna, um genauer zu sein. Zu dieser Zeit war ich Außenhandelsvertreter für eine große Maschinenfabrik in Oslo. Wir unterhielten geschäftliche Beziehungen zu vielen europäischen Ländern. Ich selbst war für Frankreich, Spanien und Italien zuständig. An jenem Tag hatte ich einen recht lukrativen Auftrag bei einer Firma in Bologna an Land ziehen können und wartete entsprechend gut gelaunt auf meinen Zug zurück nach Mailand. Da die Verhandlungen schneller als erwartet abgewickelt werden konnten, blieb mir noch Gelegenheit für einen kurzen Stadtbummel. Den Rest der Wartezeit verbrachte ich in einem kleinen Café mit Blick auf den Bahnhof. Genüsslich schlürfte ich einige Espressos und beobachtete dabei das Treiben auf dem Platz vor dem säulenverzierten Eingangsportal. Anders als heute waren es damals in erster Linie Busse, die die Reisenden zum Bahnhof brachten oder von dort abholten. Ständig warteten neue Gruppen an den verschiedenen Haltestellen. Menschen in bunten Kleidern und mit billigen Koffern zogen in endloser Reihe an mir vorbei. Als ich schließlich bemerkte, dass mein Zug bald kommen würde, winkte ich dem Ober und bezahlte. Bislang hatte ich die Menschen vor dem Bahnhof zwar ausgiebig beobachtet, keiner von ihnen war mir jedoch im Einzelnen aufgefallen. Alle gehörten sie zu einer großen, diffusen Masse, die sich ständig veränderte. Doch das sollte sich abrupt ändern. Ich stand auf und war schon im Begriff zu gehen, als ich sie plötzlich entdeckte. Drei Tische hinter meinem saß eine junge Frau in einem grünen Kleid und las versunken ein Buch. Sie hatte den Ellbogen des rechten Arms aufgestützt, ihr Kopf ruhte leicht geneigt auf dem ausgestreckten Zeige- und Mittelfinger der Hand. Ohne dass sie es zu bemerken schien, massierten die Finger ab und zu ihre Schläfe. Den Daumen hatte sie unterstützend gegen ihr ausgeprägtes Jochbein gepresst. Der Ringfinger berührte leicht ihre Lippen. Mit der linken Hand hielt sie das Buch so, als läge es schräg auf einem unsichtbaren Tischpult. Ich stand einfach nur da und schaute sie an. Jeder Gedanke, jedes Bewusstsein meiner selbst hatte sich in unbekannte Sphären verflüchtigt. Eine unwillkürliche Mischung aus Euphorie und Schock durchflutete mich. Dort vor mir saß die schönste Frau, die ich jemals gesehen hatte und jemals sehen würde, wie ich heute weiß. Und ich versuchte vergeblich, diese Perfektion mit den Gesetzen der Natur in Einklang zu bringen. Wie war es nur möglich, dass ein lebendes Wesen meine kühnsten Traumvorstellungen so klar übertreffen konnte? Sie war eine Erscheinung, eine religiöse Offenbarung. Wenn Gott einen solchen Menschen erschaffen hatte, so dachte ich, dann waren ganz sicher auch andere Wunder möglich. Blind tastete ich mich zu meinem Zweiertisch zurück und setzte mich wieder. Eine unbekannte Macht hatte von mir Besitz ergriffen. Vollkommen wehrlos konnte ich einfach nur dasitzen und dieses fleischgewordene Wunder anstarren. Ich schätzte die junge Frau auf Mitte 20. Sie hatte leicht gelocktes, kastanienbraunes Haar, das ihr bis auf die Schultern reichte. Dort, wo sie sich mit der Hand abstützte, hatte sie einige widerspenstige Locken hinter das Ohr gesteckt. Wie samten Raupen schlängelte sich aber immer wieder die eine oder andere Strähne davon und fiel ihr ins Gesicht. Allein die Anmut, mit der sie abwesend jene Locken nach hinten in den Nacken streifte, gab mir einen Stich ins Herz. Ja, an diesem Tag erlebte ich tatsächlich, dass es eine Form von Schönheit gab, die körperlich schmerzte. Und trotzdem konnte ich meine Augen nicht von ihr abwenden. Ich war daher schon fast dankbar, als der Kellner den Bann kurzfristig unterbrach. Stirnrunzelnd erkundigte er sich nach meinen Wünschen. Ich tat so, als habe ich niemals beabsichtigt, das Café schon zu verlassen, und orderte ein Glas Wasser. Es war mehr als eine reine Verlegenheitsbestellung. Mein Mund war so trocken, als hätte ich Sand geschluckt. Kaum war der Kellner verschwunden, sprang mein Blick wieder zu dem Tisch mit der lesenden Frau hinüber. Um mich ein wenig von dem peinigenden Anblick dieses Engelsgesichts abzulenken, konzentrierte ich mich auf das Buch in ihren Händen. Es war eine gebundene Ausgabe mit einem dunklen Schutzumschlag. Nur den Titel, der in hellen großen Buchstaben gedruckt war, konnte ich entziffern. Cime Tempestosa, las ich. Mein Italienisch war trotz meiner beruflichen Kontakte recht dürftig. Ich konnte gerade einmal die Überschriften der Tagespresse verstehen und einfachste Gespräche führen, was nicht weiter schlimm war, da die Geschäftsverhandlungen meist in Französisch oder Englisch abgewickelt wurden. Da Cime jedoch ein Äquivalent im Französischen besitzt und Tempestosa eine englische Wurzel erkennen lässt, übersetzte ich es mit »stürmischer Gipfel« oder »Gipfelsturm«. Erst viele Wochen später sollte ich herausfinden, dass es sich bei dem Buch um Emily Brontes Sturmhöhe gehandelt hatte. Wie gerne hätte ich mit diesen Seiten, mit jedem ihrer Buchstaben getauscht, die von den dunkelbraunen Augen dieser Göttin verschlungen wurden. Oder wäre dieser Schmerz gar zu groß gewesen? Von dem Buch wanderte mein Blick schnell wieder hin zu ihrem perfekt gerundeten Kinn und den vollen, leicht feuchten Lippen. Ich genoss die vorwitzige Spitze ihrer Nase und verlor mich im aufregenden Schwung einer Augenbraue. Jedes Detail dieses Gesichts war schon für sich genommen ein Gedicht. In ihrem Zusammenspiel ergaben sie eine strahlende Ode an die Schönheit und an die Liebe. Ja, ich liebte diese Frau dort, bedingungslos, ohne jeden Zweifel. In ihrem Glanz verblasste mein ganzes bisheriges Leben. Birgit und unsere Kinder waren nur noch schwache Schatten in meinem Bewusstsein. Wenn die Unbekannte es so wollte, würde ich niemals wieder nach Norwegen zurückkehren. In ihrer Nähe gab es nur die Gegenwart, nur das Jetzt. Ich wusste nichts von ihr, nicht einmal ihren Namen, doch ich konnte mir nichts Wundervolleres vorstellen, als den Rest meiner Tage an ihrer Seite zu verbringen. Dann ging alles sehr schnell. Meine Angebetete legte ein Lesebändchen zwischen die Seiten, schloss das Buch und stand auf. Nachdem sie einige Lirescheine unter ihre Tasse geschoben hatte, ging sie mit federnden Schritten hinüber zum Ausgang. Sie musste an meinem Tisch vorbei, und für einen Augenblick, für den winzigsten Bruchteil einer Sekunde, trafen sich unsere Augen. Ein Hauch von heißer Seide umfing mich. Entdeckte ich in ihrem Mundwinkel etwa die Andeutung eines Lächels? Bevor ich das Rätsel lösen konnte, war sie an mir vorbei und ging quer über den Platz zwischen zwei Bussen hindurch in Richtung Innenstadt. Ich rührte mich nicht. Dort drüben ging die Frau meines Lebens, die Erfüllung all meiner Träume, und ich hatte noch nicht einmal Hallo zu ihr zu sagen versucht. Unbeweglich starrte ich ihr nach, bis ich ihr grünes Kleid schließlich im Gewirr der Passanten verlor. Noch sehr lange saß ich in diesem Café, meinen Blick stur auf die Stelle gerichtet, an der sie in der Menge verschwunden war. Es war natürlich sinnlos. Ich sollte die Frau im grünen Kleid nie mehr wiedersehen. Über die vielen Jahre hinweg habe ich mich oft gefragt, warum ich mich damals so passiv verhielt. Lag es daran, dass ich wegen meiner Familie ein schlechtes Gewissen hatte? Oder verspürte ich einfach nur blanke Angst? Hatte ich begriffen, dass ich mit meinen fast 50 Jahren gut und gerne ihr Vater hätte sein können? Ich kann die Frage auch heute nicht zufriedenstellend beantworten. Wahrscheinlich sind all diese Dinge zusammen dafür verantwortlich. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hatte ich nur zu große Angst vor dieser fast unerträglichen, schmerzenden Schönheit. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht war ich auch einfach nur der größte Dummkopf, der jemals auf Gottes schöner Erde herumgestolpert ist. Etwa 2 Monate nach meinem Erlebnis in Bologna kaufte ich mir das Buch von Emily Brontë. Obwohl mir der Stil zu schwülstig und die Handlung zu melodramatisch erschien, kämpfte ich mich zäh bis zum Ende durch. Es war schon irgendwie verrückt. Mir gefiel der Roman überhaupt nicht, doch indem ich las, was sie gelesen hatte, glaubte ich, eine Art Verbindung zu ihr herstellen zu können. Meine Besessenheit ging sogar so weit, dass ich mir zusätzlich zu der norwegischen auch noch eine italienische Ausgabe des Romans besorgte. Die Sonne steht jetzt schon recht hoch über dem Fjord. Bald wird die wundervolle Ruhe hier im Wintergarten vom Gekrächze und Husten alter Männer zerstört werden. Und widerlicher blauer Dunst wird den Blick auf die Landschaft fast unmöglich machen. Die Heimleitung hat diesen Raum zu meinem Leidwesen als Raucherzimmer deklariert. Ich stehle mir daher die wenigen kostbaren Momente, in denen man ohne Sauerstoffmaske und Restlichtverstärker die wunderbare Landschaft dort draußen genießen kann. Auch ein Buch liest sich recht gut im morgendlichen Licht. Auf meinen Knien liegt die aufgequollene, zerlesene Taschenbuchausgabe von Cime Tempestosa. Vor allem seit ich hier im Heim bin, habe ich das Buch bestimmt ein Dutzend Mal gelesen. Das Italienisch bereitet mir mittlerweile keine so großen Probleme mehr, und was ich auch heute nicht übersetzen kann, weiß ich ohnehin auswendig. Die erbärmliche Erscheinung des Buches rührt nicht allein vom vielen Lesen her, auch manche Träne ist zwischen den Seiten versickert und hat sie wellig werden lassen. Und dafür ist nicht die Handlung des Romans verantwortlich. Ich habe ein gutes Leben gehabt und ich habe Birgit aufrichtig geliebt, so wie ich meine Kinder, Enkel und Urenkel liebe, von ganzem Herzen. Gott möge mir verzeihen, aber in der Stunde meines Todes, die nicht mehr allzu fern ist, werde ich nicht meine Eltern, meine Frau oder Kinder vor meinem geistigen Auge sehen. In dem letzten Augenblick meines irdischen Daseins werde ich eine junge Frau in einem grünen Kleid sehen, wie sie sich abwesend eine kastanienbraune Haarlocke hinter das Ohr streicht. Sie wird in einem Buch lesen und schließlich zu mir aufschauen und mich anlächeln. Und dann, erst dann, werde ich glücklich sein. Sie hörten Cime Tempestosa von Arthur Gordon Wolf, gelesen von René Wagner. Diese MP3 ist ein Service von Jokers Restseller, Verlagsgruppe Weltbild 86122 Augsburg. Bücher, CDs und DVDs mit 40-90% Preisvorteilen.